Sommer im Glas, Tomaten, Bohnenkraut, Senf und Ingwer.
Mitten im Alpacher Ortskern steht Samstagabend eine 15 Meter lange Tafel. 20 Köchinnen und Köche aus ganz Österreich haben hier etwas Spezielles geschaffen. Darunter zum Beispiel Parvin Razavi vom Und Flora und Edi Dimon vom Mochi in Wien. Sie waren eingeladen, eine Butterkreation und eingelegtes Gemüse beizusteuern. Es gibt große Gläser mit eingelegten grünen Erdbeeren, Kraut mit Birnen oder Karotten und daneben fette Ziegel mit Butter, in denen zum Beispiel wilder Knoblauch, Zitronen oder Sojasauce verarbeitet sind. Dazu gibt es Schwarzbrot und Honig aus vielen verschiedenen Ländern.
It's new for me. I have never eaten
so much butter.
Yeah, so much butter before. But other than that, it's very nice and tasteful.
Was magst du am liebsten? Butter, Brot oder fermentiertes?
Ich mag am liebsten Tomatenbutter, die erinnert laut eigenen Angaben an ein Sommercamp.
Den Begleitsound liefert der Musiker Benny Omerzell mit seiner Alpacher Sinfonie, die er eigens komponiert hat und von der wir Ihnen bereits in der dritten Folge erzählt haben. Geladen hatte zu diesem Fest unter dem Titel Together die erste Stiftung. Boris Marte, CEO der Stiftung, erzählt mir, welche Idee dahinter steckt.
Also ich versuch's mal so. Be together ist ein Anfang. Stay together ist ein Fortschritt. Work together ist Success. Und was dieser Tisch symbolisiert, ist genau dieses Togetherness. Wir wollten einen inklusiven Moment schaffen, wo die unterschiedlichen Gruppen, die hier zusammenkommen, egal ob das jetzt die Stipendiaten sind, ob das die Vortragenden sind, aber ob das auch die lokale Bevölkerung ist, ja, die hier arbeiten, die hier wohnen, dass sie zusammenkommen und dieses Gemeinsamkeitsgefühl haben, symbolisiert durch einen Tisch, der in ganz einfacher Weise zu Speis und Trank einlädt.
Ja. Ja, und genau diese Idee, die Boris Marte hier beschrieben hat, geht auf. Bei wunderbarer Abendstimmung drängen sich alle beschriebenen Gruppen um diesen langen Tisch und auch die erwähnte lokale Bevölkerung ist gekommen. So wie Reinhilde Blätzacher, die lange beim Zotterhof gearbeitet hat und heute in Pension ist. Auch sie sieht sich neugierig an der Tafel um. Und wie gefällt es ihr?
Mega, super. Ich finde das echt toll, absolut, ja.
Und haben Sie das schon durchgekostet?
Ja, ich bin jetzt beim Honigkosten, weil ich bin selber Imkerin. Ah. Und jetzt so viele verschiedene Länder Honig probieren und wie unterschiedlich der schmeckt, ist total interessant für mich.
Haben Sie schon einen Lieblingshonig?
Am interessantesten habe ich den irischen gefunden jetzt bis jetzt. Also der ist wirklich total, und auch der französische ist total bitter irgendwie. Also es sind so viele total verschiedene Geschmacksrichtungen.
Und wenn Sie sich jetzt ein bisschen umschauen, entdecken Sie viele Alpacher?
Es sind einige da, ja. Mhm.
Ja, ja. Neugierig sind auch.
Neugierig, und seit ein paar Jahren, man geht einfach. Also das vermischt sich schon, Gott sei Dank, toll. Und ich kenne Gott sei Dank von Zotterhof, dass ich ganz viele Studenten und ganz viele Leute kann. Dann sieht man Leute jahrelang nicht und dann trifft man sie wieder erwachsen.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.
Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.
Und den Abschluss des eben geschilderten Abends bildete dann das Konzert in der Dorfkirche mit Benny Omerzell an der Orgel und der Sängerin und Akkordeonistin Alicia Edelweiß. Insgesamt war das ein wirklich spezielles, aber richtig schönes Erlebnis. Zum Ausklang dieser Folge spielen wir Leonie, eines der bekanntesten Lieder von Alicia Edelweiss, in voller Länge für Sie. Während sich aber das gefühlt ganze Dorf an der Buttertafel gelabt hat, hat unser Kollege Thomas Seifert unweit dieser Szenerie Nipun Mehta zum Gespräch getroffen. Der gebürtige Inder, der im Silicon Valley aufgewachsen ist, war einst Berater von US-Präsident Barack Obama, gefeierter TED-Speaker und er gilt immer noch als Neo-Gandianer und Großmeister der Kleinigkeiten. Seine Retreats haben auch erschöpfte Ex-Politiker wie der NEOS-Gründer Matthias Strolz besucht. Ja, und während des Interviews zwischen Thomas Seifert und Nipun Mehta hört man immer wieder die Kirchenglocken der Dorfkirche, die zur Abendmesse erklingen. Nipun Mehtas Antworten sind also gewissermaßen unser Wort zum Sonntag in dieser Folge.
Can you tell me about this relationship of change, to change yourself and also to change the world?
So how do we actually lead with our own inner transformation, that it is not just what we do, but who we become by what we do? And that's very, very critical, that I think we all too often, we're just looking, we consider ourselves martyrs for some external cause, but then we are the cause for somebody else to solve. So it doesn't really work in the longer term. So how do we work in a sustainable way, in a way where we don't burn out, in a way where we are not just not burning out as a defensive measure, but an offensive measure to say, man, I have come alive because I'm doing an act of kindness. So Gandhi, in 70 years, working day and night, never took a vacation. And somebody asked him, he says, aren't you tired? Don't you want to go on vacation? He's like, tired from what?
There's Gandhi, there's Martin Luther King, more recent history, there's, of course, Nelson Mandela, and there's Václav Havel from Czechoslovakia. So why? Where are these people today?
We host a retreat by this name. We call it Gandhi 3.0. Now, Gandhi 1.0 was Gandhi himself. There's one of him and many of us who are not Gandhi. And we are inspired, we move to action, it ignites us, there's a collective kind of strength to that. Gandhi 2.0 in India, post-Gandhi's assassination, and there was a gentleman by the name of Vinoba Bhave. He walked from village to village, and he had an option to become the next Gandhi because millions of people looked up to him. But he instead said, the next step in this evolution is not to have one of Gandhi, but actually to connect people one-to-one. So that's Gandhi 2.0. So if Gandhi 1.0 is one to many, Gandhi 2.0, which was Vinoba Bhave, was one to one. And I think we are now in the era of Gandhi 3.0, because Gandhi 3.0 is many to many. So many people having Gandhi moments, interacting with many others, creating a mini tornado of love that continues to ripple on. And in this era, if you bring a Gandhi 1.0, and AI, you know, Gandhi's journey started when he was thrown off the train in South Africa. Now, today, an AI will just profile you and say, oh, this looks like the person that in 20 years is going to do something like this. Yeah, so you eliminate him right there. But a many-to-many network is much harder to address in this kind of a time. And the times that we are in mandates this. And I think it's actually a very empowering thing, because this is actually how our inner worlds are. So there was, I would say, a little bit of violence in the Gandhi 1.0, in the Gandhi 2.0. But this is, and both Gandhi and Vinoba said that we would live in a time where even this violence could be much less, because you no longer have to be on the stage and pretend and like have everyone project perfection onto you, and you having to message it to sort of control the damage. All of that, like, that drama is not real. And you no longer have to do that in a many-to-many network, which means that if you're in deeper integrity in that way, the actual field of consciousness, which is truly many-to-many, will start to create regenerative loops. So I think we live in really exciting times, but the revolution and the Gandhis and the Mandelas and the Cesar Chavezes, will not look like the same in the same as in the previous generation, because we're looking for the wrong thing, but it's very, very much alive.
These people that we talked about before, they went out there and said, I have a dream. And today you find these people who go out there and say, listen, guys, I have a nightmare, right? And I'm wondering, how do we get back to follow those who come to us sharing their dream and not their nightmares?
Yeah. I think there's a lot of fear in the world. And because of that fear, we start to shrink our narratives. Our sense of security starts to really overtake our sense of curiosity to build bridges. So if you are in a safe space, then you have more latitude to be curious and say, oh, what's going on there? Look at that. Like, I think that's a sign, man. Move from safety to curiosity. There's nothing wrong with safety. That's a good impulse. But, you know, there's a beautiful quote. It says there's fear of living, and then there's fear that keeps you from living. And we always conflate the two. And so it's okay to be mindful of fear. It's okay to have a sense, to want a sense of safety. But we have to know that those are the training wheels. And at some point, we go from there to curiosity, and from curiosity to relationship with others who are not like us. And from that relationship, we go into a much deeper sense of community. We go from me to we, and from we to a field of us.
And my last question, when you talk to young people, both here in Altbach, but I'm sure you have a lot of interactions with young people, and I'm sure a lot of them come to you and also say, well, climate change, the war in Ukraine, the war in Gaza, and how can we find hope?
I would say that you go and do a small act of kindness and lean into that experience. And then see how universal it is. It's happening everywhere. It is kindness, it is connection, it is compassion that is actually sustaining life. That is how we are born into this world, with this incredible love from our mothers that is unconditional, no legal contract. So it is everywhere. And you cannot pay back. You have to pay forward. And so what I would say is to lean in to your own practice of do a small act every day, and make it a different one. And as you flex those muscles, right, your eyes will change. And as your eyes change, you'll see it everywhere. The blinders have been put on us by the forces of money and power and fame. And those blinders force us to look in that direction of an Elon Musk or a head of state or someone really famous and say, oh, when they say that kindness rules, that will be the day, when really that is the day here and now. It's just that we're not seeing it. It's everywhere. And it's everywhere in nature. Birds don't have bank accounts, and yet they're surviving just fine. You have thousands of starlings that come together with a snap of a finger to coordinate. We cannot do that with humans. We would get an HR department and say, well, how are you going to bring all this together? So you're like, how is that happening? What is the meta-organizing principle? And do you think that they live in an entirely separate universe? No, they're inhabiting the same universe. So we're in it, but we have our blinders on, and so we just need to take those blinders off. So to me, I'm not thinking of utopia elsewhere to get like some, you know, rich person or some famous person or some powerful person to validate that. My validation comes from my own practice, which have opened my eyes to the present moment.
Ja, und auch heute haben wir zum Schluss unserer kleinen Geschichte, wie gestern schon angekündigt, einen speziellen Hinweis mit Pressebezug für Sie. Denn am Montag, also morgen, laden wir um 12.30 Uhr zum sogenannten Brown Bag Lunch in die CCA-Lodge auf dem Dach des Kongresszentrums. Bei Schlechtwetter treffen wir einander im Flora Heiß Roger Saal im Kongresszentrum. Und dort machen wir bereits zum dritten Mal im Rahmen des Forum Alpbachs einen Live-Podcast. Das heißt, Sie können also dabei sein, wenn eine Folge unseres Podcasts entsteht. Und meine Gäste sind diesmal der Ökonom und frühere Vorsitzende der Eurogroup Working Group, Thomas Wieser, und Johanna Meyer. Sie ist Professorin für Organisation und Strategie und Leadership und Leiterin des Global Innovation for Impact Lab at the Stanford Center on Philanthropy and Civil Society. Die beiden haben außerdem einen Essayband herausgegeben, der heißt Lessons from Europe, mit 22 Artikeln und Texten von sehr renommierten Expertinnen und Experten. Und dieses Buch wird auch in Alpbach präsentiert, nämlich am Montag am Abend. Ich werde aber mit den beiden nicht unbedingt über das Buch sprechen, sondern über den Wandel der Wirtschaftspolitik in Europa seit dem Fall der Mauer 1989. Und wer vorbeikommt, erhält einen Mittagssnack in sogenannten Brown Bags, daher auch der Name der Veranstaltung. Keine Sorge, wer es selbst nicht live schafft, kann das Gespräch dann am Samstag, den 31. August, hier in unserem Was wichtig ist Kanal nachhören. Ja, und gefeiert wird morgen Abend auch. Die erste Group lädt ab 20 Uhr zu Celebrate Europe Together im Alphof. Und da gibt es freien Eintritt für alle registrierten TeilnehmerInnen des Forums. Ja, und das war Folge 5 aus Alpbach am Sonntag, den 25. August. Wir freuen uns übrigens über sehr viel positives Feedback dieses Jahr und hoffen, wir steuern Sie weiterhin gut durch das diesjährige Forum. Hear you soon, maybe tomorrow.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.
Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.